Im Institut für Psychologie, genauer in der Abteilung für Beratung, klinische und Gesundheitspsychologie, wird zum Thema Mobbing geforscht. Erforscht wird die psychosoziale Belastung und welche Form von Beratung, also beispielsweise Supervision oder kollegiale Beratung, hilfreich sein können. Karin Schleider, Professorin für Psychologie, und Diplompsychologin Marie Rüge sprachen mit mir über ein Zusatzprojekt, bei dem es um Mobbing im Hochschulstudium geht. Beide haben Pilotarbeit geleistet. Sie haben über Mobbing im Hochschulstudium eine quantitative Studie durchgeführt und festgestellt, dass sie damit einen Bereich betreten, in dem es kaum Forschungsergebnisse gibt. Herausgefunden hat die kleine Forschungsgruppe, dass ungefähr jeder achte Studierende der pädagogischen Hochschule von Mobbing-Erlebnissen mit Lehrenden berichten kann. Mobbing unter Studierenden findet deutlich seltener statt. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, dass die PH als pädagogisches Feld nicht ganz so anfällig für Mobbinghandlungen ist.
Die Arbeitserfahrung und auch vielleicht die Lebenserfahrung zeigt einem, dass die Pädagogen und Pädagoginnen hier nicht außen vor sind, aber dass es dazu eigentlich gar keine Untersuchungen gibt. Und deshalb haben wir uns dem Thema so angenähert. Und wir haben natürlich erstmal gesagt, Mobbing interessiert uns für die typischen pädagogischen Berufe wie Lehrkräfte oder außerschulische Pädagogen und Pädagoginnen. Und dann liegt natürlich nahe, dass wir auch eine pädagogische Institution sind.
In meiner Literaturrecherche zu Mobbing ist mir einfach aufgefallen, dass sofort die Schulen fokussiert waren und sofort der Arbeitsplatz fokussiert waren. Und was steht so zwischen Schule und Arbeitsplatz? Das Studium, die Hochschule. Und dazu gibt es hier deutschlandweit eigentlich keine wirklichen Untersuchungen bislang. Und dann haben wir uns überlegt, machen wir diese Pilotstudie.
In Kolumbien gab es eine Studie und irgendwo noch in den USA, glaube ich.
Genau, in Amerika gibt's ein bisschen was und in Südamerika auch. Aber hier deutschlandweit eigentlich nicht, nein. Wohl gibt es ein bisschen was zu Cyberbullying, also zu Cybermobbing. Das ist jetzt gerade was stärker fokussiert wird, aber so grundsätzlich, wie es tatsächlich im Interpersonellen aussieht, weniger.
Wie drückt sich Mobbing aus? Wie kann man das beschreiben?
Also man unterscheidet zwischen arbeitsbezogenem, personenbezogenem und körperlich bedrohlichem Mobbing. Und das haben wir mit einem bestimmten Fragebogen auch untersucht, der verschiedene Handlungen abfragt und fragt, ob diese Handlungen auftreten und wie häufig sie auftreten. Und das sind zum Beispiel auf arbeitsbezogener Ebene, wenn Arbeiten weit unter dem eigenen Kompetenzniveau aufgetragen werden, was sich auch gezeigt hat, dass das eins der Items war, was häufig beantwortet worden ist. Personenbezogen ist es, wenn einem Personen übel mitspielen oder wenn Gerüchte und Tratsch über jemanden verbreitet wird. Und körperlich bedrohlich, das geht mehr in Richtung Anschreien, Anrempeln, sowas in der Richtung.
Das kommt weniger vor.
Genau. Von Dozierenden auf Studierende, der arbeitsbezogene Bereich, und unter Studierenden der personenbezogene Bereich.
Die Definition von Mobbing ist sehr oft gar nicht so ganz klar.
Also Mobbing sind keine einzelnen Handlungen, sondern es ist ein Prozess über einen längeren Zeitraum, bei dem, also wir definieren den als mindestens halbes Jahr oder als Semester, in dem sich eine oder mehrere Personen regelmäßig negativen Handlungen durch andere Personen ausgesetzt fühlt und betont somit auch das subjektive Erleben.
Mobbing hat ja ganz klare Folgen, also körperlicher wie eben auch psychosozialer Natur. Was passiert mit den Leuten, die gemobbt werden?
Also tatsächlich aus meiner praktischen Erfahrung in der psychotherapeutischen Ausbildung werde ich immer wieder mit Personen konfrontiert, die entweder in der Schule große Schwierigkeiten hatten mit ihren Mitmenschen oder auch jetzt im beruflichen Alltag und es dann sich zu psychosomatischen Erkrankungen manifestieren kann. Das heißt Depression, aber auch Angststörungen oder andere Arten der psychosomatischen Erkrankungen wie Schlafstörungen, Hautausschläge, Magen-Darm-Probleme, Reizdarmsymptome, Schmerzstörungen, solche Bereiche. Da ist die Liste eigentlich fast endlos.
Und vor allem wahrscheinlich auch eine Spirale, weil wenn ich dann irgendwie, sag ich jetzt mal, Reizdarm-Problematiken habe, dann fühle ich mich jetzt ja auch nicht unbedingt wohl und bin dann vielleicht wieder leichter auch in dieser Opferrolle. Denn andersrum ist es ja auch so, dass, also es können ja zwei, was weiß ich, dicke Menschen zum Beispiel im Raum sein. Einer davon wird aber eher angegriffen aufgrund seiner körperlichen Äußerlichkeiten, der andere eher nicht, weil der eine eine Opferrolle eher einnimmt.
Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, welche spezifischen Merkmale das sogenannte Opfer mitbringt. Natürlich wäre auch interessant zu fragen, was der Täter an Merkmalen mitbringt und wie die Interaktion dieser spezifischen Persönlichkeitsprofile oder Verhaltensmerkmale sich gegenseitig verstärkt oder unterstützt. Dazu haben wir jetzt nicht geforscht. Das geht in den Bereich der differenziellen Psychologie. Man muss natürlich sagen, wir sind eine sehr kleine Abteilung. Mehr Kolleginnen sind da im Moment noch nicht beteiligt. Der Aspekt der spezifischen Profile der beteiligten Personen, der ist uns bewusst, also dass der wichtig ist, aber das haben wir einfach jetzt noch nicht.
Mobbing taucht als Begriff schon sehr häufig auf. Man kann schon eine inflationäre Nutzung auch unterstellen. Ich habe nachgefragt, wie es zu dieser Situation kommt.
Also wir betrachten das ja aus psychologischer Sicht und wir sind nicht die Experten für gesellschaftliche Entwicklungen. Gerade heute haben wir diskutiert darüber, dass wir doch hier nochmal auch Soziologinnen und Soziologen hinzuziehen sollten, beziehungsweise Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologen, die vielleicht das Projekt ergänzen könnten unter der Perspektive, wie hat sich das soziale Klima verändert? Also wie hängt Mobbing mit quasi Leistungsdruck oder Karrieredruck zusammen? Wie ändert sich das Kommunikationsklima? Da, ich bin ja jetzt im mittleren Lebensalter, da hat sich nach meiner Wahrnehmung natürlich schon sehr viel geändert, wie man miteinander umgeht, wie man seine Interessen durchsetzt, jetzt auch in pädagogischen Kontexten vielleicht. Aber das müsste man natürlich objektivieren und da auch nochmal eine gründliche Literaturrecherche machen. Wir haben, wie gesagt, gerade tatsächlich heute darüber gesprochen, wie man mittelfristig dieses Thema, was für den pädagogischen Bereich doch sehr zentral ist, breiter aufgleist mit anderen Fächern.
Jetzt geht es ja auch darum, Sie haben es vorhin schon angesprochen, eine Handlungsmöglichkeit vielleicht ja auch zu finden durch Supervision, haben Sie schon angesprochen, Frau Schleider. Frau Trüge, was schwebt Ihnen vor?
Vielleicht kann man sich da auch wieder am Arbeitsplatz ein bisschen orientieren. Also da gibt es ja schon Methoden der Mobbingprävention und Mobbingintervention. Es gibt Mobbingtelefone, es gibt Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Also einfach Anlaufstellen. Und ich denke, da könnte man schon was adaptieren für die Hochschule.
Also es gibt ja beispielsweise den Hochschulen zugeordnet psychologische Beratungsstellen, einmal vom Studentenwerk, aber auch von den evangelischen und katholischen studierenden Gemeinden. Und die können sowas aufgreifen. Unsere Abteilung wäre da sicherlich eine gute Andockstelle, dass man sagt, man etabliert so eine Gesprächsrunde. Peer-Beratung könnte man es nennen. In Mobbingfällen, das wäre durchaus denkbar, da könnte man auch mit dem Gleichstellungsbüro vielleicht mal sprechen, das sind ja auch manchmal solche Aspekte relevant. Ja, das wären so erste Gedanken, also diese Struktur, die schon da ist, der Versorgung von Studierenden durch Beratung und Psychotherapie, da gibt es gute Netzwerke auch, mit denen wir immer auch in engem Kontakt sind. Wenn Studierende sich dafür interessieren, da grundsätzlich schon möglich, solche Gruppensettings anzubieten. Die Initiative ist schon gut, wenn das auch von studentischer Seite kommt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn das jetzt Studierende hören, wenn die dieses Interview hören und sagen, ah, das, ja, das belastet mich schon seit einer ganzen Weile, wollte jetzt aber, also es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt direkt in die Psychotherapie, sondern ich würde das gern an der Hochschule aufarbeiten. Kann der sich dann an Sie jetzt zum Beispiel wenden?
Das können wir gerne machen. Was wir eben nur begrenzt machen können, ist Beratung der Studierenden. Also zu uns kommen immer, wir sind ja alles Psychotherapeutinnen, zum Teil natürlich auch noch in Ausbildung. Aber deshalb kommen doch relativ viele Studierende, die dann erstmal niederschwellig den Kontakt suchen, bevor sie jetzt zur Psychotherapie gehen und kommen dann schon mitunter mit ernsten Sorgen. Also da sind wir auch im Prinzip immer da, aber wir können einen Prozess nicht begleiten, sondern wir vermitteln die Studierenden dann an die Personen weiter, wo wir glauben, da sind sie gut aufgehoben. Also wenn sowas ist, dürfen sich die Studierenden gerne melden. Wir würden sie eher dann unterstützen, sich die richtige Stelle zu suchen, beziehungsweise anregen, so eine Peer-Beratung.
Ist vielleicht auch im Rahmen der Hochschule eine sehr gute Möglichkeit, weil ja dann das Gefälle von dozierenden Studierenden dann auch wegfällt.
Die Rollen sind ja einfach auch festgelegt, die Studierenden müssen benotet werden und das ist dann immer schwierig, wenn man dann in eine andere Rolle schlüpft. Man kann das trennen, muss man auch manchmal trennen, aber es ist besser, es dann getrennt zu halten.